Beißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch.
Herzlich willkommen zu Beißzeit, dem Podcast von Fisch und Fang und der Raubfisch. Mein Name ist Thomas Kalweit und zu Gast habe ich heute Max Seidner. Das ist sozusagen der Neue in unserer Redaktion. Er hat hier vor ungefähr knapp 2 Jahren mit dem Volontariat begonnen und ist inzwischen fertiger Redakteur. Dazu meine Gratulation. Und da vielleicht alle Leser ihn noch nicht so wirklich gut kennen, habe ich mir mal gedacht, so ein Podcast wäre doch eine super Möglichkeit, um ihn mal ausgiebig vorzustellen. Ja, und um ihm mal so ein paar Vorschusslorbeeren zu geben, bevor er sich hier vorstellen kann, der Max ist nämlich ein ziemlich krasser Angler. Der hat hier während dem Volontariat Sommer wie Winter nachts am Stausee übernachtet, im Zelt beim Karpfenangeln, morgens zur Arbeit Volontariat gemacht, abends im Dunkeln aufgebaut, an den Weiher gelegt und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Also ein wirklich krasser Angler. Max, hallo, hörst du mich?
Hi Thomas, ich höre dich hervorragend. Danke für die Vorschusslorbeeren.
Ja, wunderbar. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, also ich bin der Max. Ich komme eigentlich aus München. Bin ich geboren und aufgewachsen. Bin dann mit Anfang 20 in das schöne Esslingen gezogen. Das ist für die, die es nicht kennen, in der Nähe von Stuttgart. Und habe dort auch dann mein Studium gemacht zum Medienwirtschafter. Ja, und jetzt bin ich nach einigen Jahren dann doch bei der Fisch und Fang gelandet.
Ja, wunderprächtig, das freut mich. Wolltest du denn immer mal dein Hobby zum Beruf machen?
Naja, also ich mache ja grundsätzlich am liebsten Dinge beruflich, die mir auch so Spaß machen. Das ist ja eigentlich so, was man jedem wünscht. Und ich hatte bisher immer das Glück, auch das machen zu können und war auch tatsächlich immer in der Angelbranche vertreten.
Ja, du hast, glaube ich, schon eine ganz bewegte Geschichte, was Angeln anbelangt. Du hast sogar mal im Angelgeschäft gearbeitet, oder?
Ich habe auch im Fachhandel mal gearbeitet, ja. Und war auch bestimmt mein bester Kunde.
Ja, das ist, glaube ich, das Grundproblem. Ich habe auch einen Kumpel, der arbeitet im Angelgeschäft. Das ist sein Untergang, glaube ich, über kurz oder lang.
Das ist schlimm. Du musst es auch verteidigen vor der Frau oder Freundin. Also.
Ja, das stimmt. Man muss immer Argumente finden. Aber dann kennst du ja unsere Zielgruppe ziemlich gut. Dann kennst du ja auch diejenigen, die wenn sie eine Dose Tauwürmer kaufen, dann jeden Tauwurm nachzählen. Und da hast du bestimmt spannende Sachen erlebt.
Ja, also ich meine, im Endeffekt prüft man ja auch an der Kasse selber, ob die Ware frisch ist. Man piekst mit dem Finger mal rein, wenn die zucken, dann ist alles okay. Und wenn da mal eine Dose nicht okay ist, dann sieht man das meistens auch, wenn so ein kleiner Pelz schon auf den Würmern ist. Die meisten sehen das, bloß ist es wie beim Eierkaufen im Supermarkt. An der Kasse kontrollieren, finde ich, gehört schon dazu.
Genau. Aber Magenzählen, also ich habe da schon Leute also ich habe so ein paar Fachhändler im Bekanntenkreis und ja, da gibt es so ein paar ganz schwierige Kunden, ne? So die großen Experten, die dann zum Dozieren in den Angelladen kommen und alles besser wissen. Ja, hast du nicht erlebt?
Also so speziell, dass jetzt die Maden gezählt wurden, nicht. aber frisch abpacken, und das finde ich auch okay. Also gerade Maden ist ja so ein schwieriges Thema. Wenn die nicht ganz frisch sind, sind die innerhalb von 2 Tagen vielleicht im Kühlschrank schon verpuppt, auch wenn der Kühlschrank eben nicht die besten Temperaturen hat, sage ich mal, so ein Haushaltskühlschrank bei 7 bis 10 Grad, da verpuppen die halt schneller als jetzt in einem Angelladenkühlschrank.
Wie lange hast du im Fachhandel gearbeitet?
Oh, lange. Also das ist eine witzige Geschichte eigentlich. Ich bin ja nach Esslingen gezogen und habe eine Wohnung gesucht. Da war die Frage, ich studiere in Stuttgart, ziehe ich jetzt nach Stuttgart oder ziehe ich irgendwo in die Peripherie? Dann habe ich mir ein paar Wohnungen angeschaut, war unschlüssig. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann mach's doch davon abhängig, wo du am besten angeln gehen kannst. Dann habe ich mir quasi die verschiedenen Abschnitte rund um Stuttgart angeschaut, also Neckarabschnitte. Und da war der in Esslingen für mich am attraktivsten, weil am vielseitigsten. Und deswegen bin ich auch dann in Esslingen gelandet. Und zufälligerweise war die neue Wohnung Luftlinie 50 Meter von dem Angelladen weg. Und dann habe ich damals gesagt, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich mir während dem Studium ein bisschen was nebenbei verdienen kann im Angelladen.
Ja, das hört sich doch nach einer Ideallösung an.
Ist so. Also ich habe auch noch nie weiter weg als 5 Gehminuten vom Wasser gewohnt. Also das ist mir schon wichtig.
Okay, ja gut, das hört sich doch gut an. Dann ist das ja quasi eine logische Schlussfolgerung, dass du hier bei uns gelandet bist.
Irgendwie ja schon. Also ich war ja auch schon sehr früh aktiv. Ich habe Fachartikel online verfasst. Ich habe bei einem also nicht einer der ersten, aber mit den ersten, die auch YouTube-Videos gemacht haben über das Angeln. Und ja, ich habe die Fisch und Fang, die begleitet mich auch schon mein Leben lang. Ich habe damals bei meinem Opa, so mein anglerisches Vorbild auch, auf dem Schoß schon die Fisch und Fang durchgeblättert. Er war Abonnent, habe Bilder angeschaut und so ist die Leidenschaft auch auf mich übergesprungen.
Das hört sich gut an. Du warst aber auch sogar Teamangler, ne, wenn ich das richtig mal verstanden habe.
Ja, ich war auch schon Teamangler.
Hast du ja also alles gemacht, außer da fehlt gar nicht mehr viel.
Es fehlt nicht mehr viel, nee. Also tatsächlich, jetzt wo du sagst, bin ich schon breit aufgestellt tatsächlich, ja.
Du warst damals im Team Robin Illner, also im Friedfisch-Angel-Team und... Mhm. Ihr seid dann auch gesponsert worden, glaube ich, von Radical Browning, ne, was zu Zepro gehört.
Genau.
Und da hast du dann auch richtig losgelegt wahrscheinlich.
Das war so die Zeit, sag mal, zwischen 18 und 20. Dort habe ich dann schon sehr intensiv geangelt und versucht auch, mich mit Leuten zu umgeben, die einfach viel weiter sind schon vom Anglerischen, von den Kenntnissen. Klar, Angeln ist, du wirst nicht als Angler geboren. Also du musst ja auch viel lernen, viel Theorie und natürlich aber auch immer im Wasser sein. Und das habe ich schon immer toll gefunden, mich mit Leuten zu unterhalten, mit Leuten angeln zu gehen, die einfach schon viel besser sind als ich.
Und du vertrittst so ein bisschen die englische Philosophie beim Friedfischangeln oder mehr so das Wettkampfangeln mit der langen Unberingten oder mit, in welche Richtung schlägst du da eher aus?
Also ich mag schon das klassische Ansitzen, sage ich mal. Also ich bin jetzt kein Stipper. Ich habe zwar eine Stippe zu Hause, wer hat sie nicht, aber das war mir immer ein bisschen zu viel. Also zu viel Gerödel ist jetzt anmaßend, weil alles andere Angeln ist ja auch wahnsinnig viel, eine wahnsinnige Tackle-Schlacht. Von daher, nee, das Stippen hat mich nie so wirklich gecatcht. Eher so das Fiedern, das Specimen-Hunting, das gezielte Angeln auf große Friedfische fand ich spannend. Ja, das ist so mein Streckenpferd tatsächlich.
Wir haben uns auch, glaube ich, lange vor deiner Zeit hier bei uns mal zufällig kennengelernt. Und zwar auf der, jetzt kommt das böse Wort wieder, auf der Stippermesse in Bremen. Mhm. Das ist ja Deutschlands Top-Messe, sage ich mal, fürs Friedfischangeln. Ne? Ja. Die meisten Messen in Deutschland sind ja, sage ich mal, 90% Raubfischangeln oder wenn dann überhaupt Karpfenangeln. Für die richtigen Friedfischangler gibt es ja ganz wenig Angebot. Und da ist die Stippermesse ja ganz oben das absolute Highlight für die Friedfischfreunde. Und da habe ich dich, glaube ich, mal am Stand von Robin Illner kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen.
Genau, du warst mit deinem Bruder mit den Classic Catchers da,
glaube ich. Genau, ich war da am Stand von meinem Bruder bei den Classic Catchers, auch was auch quasi sich ums englische Friedfischangeln, Specimen Hunting gedreht hat. Und da waren wir sozusagen ganz nah thematisch beieinander.
Das ist ja auch wirklich so. Ich meine, ich muss sagen, ich hatte ja kurz bevor wir uns dann persönlich kennenlernten auf der Messe mit deinem Bruder schon mal Kontakt gehabt, weil ich ja auch für die Classic Catchers mal einen Artikel schreiben wollte. Das hat sich irgendwie im Sand verlaufen, aber die Seite gibt es ja noch, ne?
Ich glaube, mittlerweile gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Ah.
Ja, ja, ganz kürzlich ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es, glaube ich, ganz kürzlich. Ja, die Zeit vergeht, ne? Was sind 10 Jahre? 10 Jahre im Internet ist eine lange Zeit, ne?
Wahnsinn, ja. Und jetzt muss ich auch mal den Honigtopf unterm Tisch hervorholen. Also, du bist ja auch, wie gesagt, ich kenne die Fisch und Fang, seit ich laufen, denken, stehen kann. Und natürlich hat mich immer das Friedfischangeln besonders interessiert. Und da warst du natürlich immer auch jemand, der sehr umfangreich darüber berichtet hat. Und das fand ich immer toll. Und da warst auch du schon für mich immer so ein anglerisches Vorbild, muss ich sagen.
Also, das freut mich ja interessant. Genau. Man muss ja ganz ehrlich sein, dass wir beiden ja so ziemlich die einzigen Friedfischangler noch hier in der Redaktion sind. Die meisten sind ja hier Kunstköder-Freaks, Zanderangler, ne? Das wissen ja unsere Leser. Und wir zwei halten halt noch so ein bisschen die Flagge des klassischen Friedfischangelns hoch, was auch gut ist. Ja. Und deshalb gibt es uns beide ja auch, ne? Weil wir diese Themen sozusagen auch behaken und bearbeiten sollen. Ne?
Mhm. Also ich muss ja sagen, ich komme ja eigentlich jetzt, ich komme ja eigentlich vom Hechtangeln. Ich habe lange Zeit sehr intensiv auf Hecht geangelt. Und das soll jetzt dem Friedfischangeln nichts abtun, aber es war eine Phase von 3 Jahren, wo ich mit an einem See geangelt habe, in der Nähe von München. Da waren einfach Angler dabei, die eine Leidenschaft transportiert haben, die hat mich sofort gecatcht. Also das waren wirklich leidenschaftliche Angler, die dieses Hechtangeln in jeglichen Facetten betrieben haben und diesen See auch wirklich sehr gut kannten. Es ist ein sehr, sehr großer Stausee. Und da ist natürlich das Hechtangeln nie gleich. Also auch wenn es eine Betonwanne ist, das ist jahreszeitenabhängig, wie viel Wasser aus dem Kanal oben reinkommt. Und ja, das hat man so diese ersten Gehversuche gehabt, wie es ist, wirklich mal professionell an so eine Sache ranzugehen und nicht zu sagen, ja Mensch, heute gehe ich angeln, Wurmrute raus, Köderfischrute raus, einen Stuhl setzen, Bier trinken, sondern wirklich aktiv diesen Fisch auch zu suchen und versuchen zu überlisten. Und das hat mich dann damals schon so in diese Richtung vom Specimen Hunting gebracht. Und das war die logische Schlussfolgerung, weil ich ja auch nicht, ich bin auch ein Allrounder, ich angel nicht gern nur auf eine Friedfischart. Und da kam eben dieses Specimen Hunting, das Friedfischangeln auf große Friedfische, kam dann als nächstgelegene Alternative dann in Frage. Und deswegen bin ich auch dazu gekommen.
Habt ihr da mit totem Köderfisch auf Hecht geangelt oder mehr mit Kunstködern?
Also schon hauptsächlich mit Kunstködern. Allerdings haben wir auch, wie es auch der Herbert Ziereis in den Profiliga-Folgen oft gezeigt hat, schon mit dem Köderfisch gezupft. Das scheint auch so eine bayerische Angewohnheit zu sein.
Ja gut, das kann gut sein. Ja.
Funktioniert also, super. Das Tolle ist, du kannst das Ding auch einfach liegen lassen und Pause machen.
Genau, Kaffeepause und es kann trotzdem was beißen. Ja, ja, das wäre so meine Art von Kunstköder.
Nee, du angelst ja auch mit einem System. Also ein bisschen Kunst ist ja auch dabei und auch das Führen des Köderfisches ist eine Kunst für sich. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, mal selber zu probieren. Und ich finde das eine ganz spannende Angelart.
Nochmal zurück zu den Friedfischen. Was sind da seine Lieblingsarten und Lieblingsmethoden, die du da am wesentlichsten ausübst?
Also ich sage jetzt mal, das klassische Ansitzen macht einen Hauptteil meiner Angelei aus. Und dann habe ich Zielfische eher den Karpfen. Es ist aber auch dem geschuldet, dass ich halt von Stuttgart nach Singhofen in den Verlag auch pendle unter der Woche. Und dann bin ich meistens, wie du im Intro schon sagtest, bei unserem Hausgewässer, sag ich mal, dann nachmittags beim Angeln und werde dort den Karpfen nachstellen. Sonst würde ich sagen, ist mein Lieblingsfisch schwierig. Ich liebe die Schleie, ich liebe aber auch die Nase und die Barbe. Also da würde ich mich gar nicht festlegen wollen tatsächlich.
Also sowohl Stillwasser als auch Fließwasser?
Ich finde Fließwasser 1000-mal spannender als im See zu angeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hast du so viele Faktoren, die damit reinspielen und auch diese Veränderungen im Jahresverlauf oder nach einem Hochwasser. Es ist einfach für mich viel spannender als am See zu hocken.
Ja gut, das stimmt natürlich. Aber es ist manchmal auch relativ nervig am Fluss, ne? Wenn dann Blätter treiben. Man muss alle 3 Minuten die Montage rauskurbeln, weil irgendwelche Herbstblätter sich in der Schnur verfangen haben. Und am See ist es doch entspannter meistens. Man wirft raus und wartet ab. Am Fluss muss man meistens arbeiten.
Das ist Arbeit, so. Natürlich.
Genau, das ist Arbeit.
Das ist man auch, also ich muss ja auch sagen, also dieses ich mag das Spinnfischen, das aktive Angeln. Ich mag aber auch das Ansitzen, das ruhige Angeln. Und das Flussangeln ist so eine coole Kombi aus beidem, weil du wirklich, wie du es schon sagtest, du musst ein bisschen mehr arbeiten. Oder auch gerade wenn, also Blätter sind ja oftmals nicht das größte Problem. Schlimm ist es so im späten Frühjahr, wenn zum Beispiel diese Weidenpollen auf der Oberfläche treiben und deine Schnur zu setzen. Also schrecklich.
Ja, das kenne ich. Dann bleibe ich auch mal zu Hause.
Ich kann's
ja, nee, da, das sind ja, das so viele Schnurstopper auf der Schnur brauche ich dann gar nicht. Und das kann ja, da sind schon Tränen geflossen bei einer Matchroute oder sowas, wenn man nicht mehr einkurbeln kann, weil so viele Stopperknoten auf der Schnur sitzen und das kann schon. Aber apropos Matchroute, du bist auch richtig klassischer Posenangler. Du hast, glaube ich, sogar mal in einem Film bei uns mal mit einem Stick am Fluss auf Rotaugen gefischt, zumindest das probiert.
Ja.
Also du machst auch richtig solche klassischen Sachen, Schwingspitze vielleicht auch und Stickangeln, das sind ja so Sachen, wer macht das in Deutschland? Das gibt's ja, das ist ja eine aussterbende Angelmethode.
Jetzt habe ich wirklich selber vergessen, was ich toll finde. Ja.
Ja.
Nein, also gerade dieses Trotting, also dieses Angeln mit der treibenden Pose am Fluss, mit der Centerpin, mit so einer Nottingham-Rolle, finde ich mega geil. Also ja. Das ist etwas, dafür kann ich mich immer begeistern und ist jetzt auch gerade eine sehr gute Zeit im Januar bei uns am Neckar auf die Nasen zu angeln mit der Trottingroute und mit Brotflocke, weil die gerade jetzt zum Laichen in die Flüsse, in die Kanäle hochziehen und die werden dann in ein paar Wochen dann ableichen. Und jetzt so bis Ende Januar würde ich noch drauf angeln, dann lasse ich sie aber auch in Ruhe.
Wie schätzt du denn die Zukunft des klassischen Friedfischangelns ein? Gibt es in 5 Jahren nur noch Kunstköderangeln?
Nein, garantiert nicht. Also es ist wirklich, es hat so viele Facetten, da würde ich meine Hand ins Feuer legen und sagen, Friedfischangeln wird immer aktuell sein, wird auch modern bleiben Und es hat vielleicht jetzt in Deutschland vielleicht nicht diesen Zulauf, den es in anderen Ländern hat, aber gucken wir mal nach Holland oder über den großen, nicht den großen Teich, über den Ärmelkanal nach Großbritannien rüber. Die feiern das ja auch total und sind natürlich auch, was diese Innovationskraft angeht, uns schon oft ein Stück voraus gewesen, auch heute noch.
Ja, klar, weil sie das Angeln so ein bisschen ernster nehmen als wir. Das ist so, ne? Das ist. Da werden sich ernsthafte Gedanken gemacht. Nur bei uns wird oft eine Angel rausgefeuert und wenn nichts beißt, ist auch gut.
Es hat ja auch Etikette dort drüben. Man hat sich ja auch was drauf eingebildet, so ein bisschen, was ich jetzt nicht schlecht finde. Ich finde, Angeln hat dort einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert, als es hier hat, was ich sehr schade finde. Aber das ist ja auch Teil unserer Arbeit, eben das ein bisschen gesellschaftsfähiger zu machen.
Das stimmt. Wir arbeiten zumindest daran.
Ne? Wir sind bemüht, ja.
Du kommst ja oder du hast lange im Schwabenländle gewohnt und dann bist du natürlich auch dem Wels da unten verfallen, ne?
Auch, ja.
Weil wenn du da unten am Fluss, am Neckar gewohnt hast, dann ist doch Welsangeln zwangsläufig.
Also ich bin da so ein bisschen reingerutscht, muss ich gestehen. Ich habe über meine Tätigkeit auch mit Robin Illner zusammen, auch im ZEPCO-Universum, die unsere Sponsoren waren, auch natürlich Leute auf Messen, Leute vom Black Hat-Team kennengelernt und andere Welsangler und Karpfenangler. Und dann bin ich in Kontakt gekommen mit dem Patrick Haas und dem Peter Merkel, also zwei fantastische Welsangler, die immer noch, soweit ich weiß, auch Angel-Guidings auf Wels anbieten. Und die haben mich da gefragt, ob wir nicht mal einen Film drehen wollen. Und dann habe ich die beiden mal begleitet zum Angeln und haben dann Filme produziert über das Welsangeln. Und das hat mich so fasziniert, dass ich selber mit dem Welsangeln angefangen habe.
Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man die Fische da vor der Haustür... Für mich sind die einfach zu groß, also bin ich ganz ehrlich. Ein Fisch, den ich nicht mehr in zwei Händen hochhalten kann oder sowas, das ist mir einfach zu groß. Da wird es für mich problematisch. Ja, es ist einfach so. Also da kriege ich Albträume so ein bisschen.
Ja, selbst bei einem 1,20 Meter Waller, der jetzt nicht wirklich, also Wales, der nicht wirklich groß ist, den kannst du ja schon gar nicht mehr richtig halten, weil der so eine komische Körperform hat. Mit dem Hecht geht das ja super.
Ja, klar, das sind quasi Fische, die sind für Angler gemacht, ne? Und Wels ist irgendwie, ach du meine Güte, ne? Wenn der da auf der Matte da, da ist ja meistens nur noch eine Plane, weil so eine Matte ja gar nicht mehr ins Auto passen würde, wo so ein 2-Meter-Wels drauf passt.
Also ich, Matte geht nicht, Plane ist dann meistens besser, eine schön befeuchtete Plane geht auch zur Not, obwohl ich persönlich die Fische meistens gleich im Wasser abhake und ja.
Du hast sogar hier bei deinen Volontärsübernachtungen mal einen Wels gefangen, glaube ich, ne?
Ja, zwei sogar.
Und, ja, das ist doch mal.
Keine kleinen. Also das war eine geplante Aktion. Ich wusste, wo er war.
Ja, so wird's gemacht, ne? Also,
ja, ich habe ihn auskundschaftet.
Was sind deine größten Welse gewesen, die du bisher so...
Also ich muss jetzt wirklich nachdenken. Ich messe ja meine Fische oft nicht, aber ich glaube, der größte war 2,37 Meter.
Also hier in Deutschland oder in...
Nein, es war in Frankreich an der Rhone. Ich glaube, das müsste mein größter gewesen sein.
Ja. Ja, das ist doch schon mal ein Brocken, würde ich sagen. Prost, da kann man nicht einen Kasten Sprudel ins Maul stellen, glaube ich, bei so einem. Ne?
Also gerade bei diesen bei diesen südeuropäischen Welsen, die haben ein viel größeres Maul als die Deutschen. Also es ist unglaublich, was für Fische sind. Also ein unglaublich faszinierender Fisch. Und ich finde auch die Angelei wahnsinnig spannend, weil du brauchst nicht viel Tackle. Du brauchst gutes Tackle, du brauchst sehr gutes Gerät, dass es eben diesen ganzen Belastungen auch über viele Ansitze hinaus standhält. Aber trotzdem, dass du nicht viel Tackle brauchst, ist die Möglichkeit, also diese Range an Möglichkeiten, die du hast, in Wels erfolgreich zu beangeln, unglaublich vielseitig. Also sei es abspannen oder umlenken über drei Ecken, auf Büsche auflegen, nicht nur damit eben, wie wir es vorher hatten, dass da keine Blüten oder Blätter rein über Nacht reinschwimmen oder Äste. Und das ist, dann hast du Hochwasser, angelst irgendwo im Wald drinnen, wo man normalerweise mit dem Hund Gassi geht. Also es ist schon eine geile Angelei.
Ja, hört sich spannend an auf jeden Fall.
Ist toll.
Ja, ich bin ja fast begeistert.
Ja, also, gut, das ist ja als Angler kann man wirklich auch, Angeln ist halt geil. Also,
das stimmt. Eine große Leidenschaft. Das stimmt schon. Das ist schon ein tolles Hobby. Das stimmt ganz klar. Du zeigst ja auch mit deinem Auto, dass du ein verrückter Angler bist. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, musste ich schmunzeln. Du hast tatsächlich das Autokennzeichen ESOX.
Ja, das ist richtig. Das ist Jan Lok übrigens bei unserem ersten Film drin mit Jan Lok für unsere Zuschauer, die den kennen, auch sofort aufgefallen.
Ja, klar, das,
Oh,
ja, das
das
ist
ist aber
schon.
ein.
Aber man muss in Esslingen wohnen, um ESOX überhaupt haben zu
Du
können.
musst in Esslingen oder Nötingen wohnen. Das ist eine Stadt ein bisschen weiter weg.
Ja.
Es ist aber nicht meine Idee. Muss ich ganz klar sagen, ich kann keine Credits beanspruchen. Das hat ein Arbeitskollege von mir damals gehabt und ich fand das so toll, dass
Ach, und
gemacht.
das ging einfach über Nachfrage dann, hast du das bekommen oder musstest du das extra bezahlen
Das ist
beim
ein Wunschkennzeichen,
Straßenverkehrsamt? Ach,
ja.
ein
Also
Wunschkennzeichen,
kostet, glaube
okay.
ich, ein Fuffi oder sowas.
Puffi, okay, alles klar.
Ja.
Naja.
Und
Naja.
hinten dran ist die Zahl, eine dreistellige Zahl. Und das symbolisiert quasi mein nächstes Ziel bei diesem Zielfisch, jetzt beim Hecht in dem Fall. Wenn,
Das
sobald ich
kann ja
diese.
nur die 150 sein.
Natürlich. Also,
Natürlich.
sobald ich mal die 150 geknackt habe, dann kommt dann die 160 hinten
Da
dran.
kommt das nächste
Und dann muss
Wunschkennzeichen.
ich nach in die
Okay.
USA zum Muskie angeln.
Oh wei, ja. Ja, spannend, spannend.
Mhm.
Du bist ja auch ein ganz großer Reisender. Also mit deinem ESOX Passat warst du schon so ziemlich überall unterwegs. Ich habe da schon Handyfilme bei dir gesehen mit geplatztem Reifen irgendwo in der Pampa in Frankreich auf einem Feldweg
Oh ja.
am Ende der Welt. Also du bist auch gerne mit dem Auto unterwegs, auch alleine. Und auf Großfischjagd zu gehen.
Oh
Erzähl doch
ja.
mal ein bisschen darüber.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich finde das Angeln in Frankreich, also ich bin viel in Frankreich unterwegs, nicht nur eben jetzt in Italien, Spanien, Holland oder so oder Belgien, sondern halt vornehmlich in Frankreich, weil die dort auch eine sehr schöne, wie soll ich sagen, du kommst leicht an Angelkarten dran, weil es ist ähnlich wie in Holland, dass du so Gesamtkarten kaufen kannst für einen großen Teil von dem Land. Und du musst jetzt nicht wegen jedem Platzwechsel eine neue Karte kaufen beim Angelladen.
Wie bei
Das
uns.
finde ich Katastrophe. Also das finde ich dann schon auch in Frankreich sehr gut gelöst. Was dazu kommt, in Frankreich haben eigentlich alle Departements eine interaktive Karte auf ihrer Homepage. Und da kannst du ganz genau sehen, wo du angeln darfst, wo du nicht angeln darfst, wo du wo es eine Slipstelle gibt, wo du nackt angeln darfst. Du darfst ja in Frankreich
Nackt
nur.
angeln oder Nachtangeln?
Beides.
Beides, ach so, okay. Das
Nein.
war mal interessant.
Genau, nein, nachts angeln.
Okay.
Und du hast dann einfach, ja, es ist einfach viel klarer kommuniziert. Du hast nicht so einen großen Heckmeck mit, darf ich hier angeln? Du sprichst vielleicht als Besucher, als Tourist im Land die Sprache nicht. Dann wird es eh kompliziert, weil die Franzosen nicht gern Englisch sprechen. Und das finde ich halt das Tolle in Frankreich. Deswegen bin ich da auch oft. Und dann verschlägt es mich meistens dann in den Südwesten und ja, Wels und Karpfenangeln.
Ja, spannend. Und alleine, das macht ja keine Probleme. Also ich bin ja einer, der überhaupt nicht alleine angeln geht. Also mir wird es nach 10 Minuten langweilig und ich laufe am Ufer. Es ist wirklich so. Und ich laufe am Ufer entlang und sammle Müll ein oder sowas, weil mir
Ja.
alleine angeln einfach zu langweilig ist. Ich finde das beim Angeln immer das Schöne, auch mit einem Angelkollegen die Erlebnisse teilen zu können und nur sich mit über einen Fang freuen zu können, zum Beispiel oder sowas. Das finde ich immer ganz wichtig. Wenn ich dann da alleine bin und habe einen großen Fisch gefangen, ja, ne, da ist man doch ein bisschen einsam. Oder wie empfindest du das?
Du, da bin ich ganz bei dir. Also geteilte Freude ist die schönere Freude. Allerdings, wenn ich jetzt so auf eine Tour gehe, dann ist es so, dass es bei mir relativ eng getaktet ist alles. Also tagsüber angle ich mit dem Bellyboot auf Wels. Klopfen, Topwater, je nach Jahreszeit, was gerade so, oder einfach normales Jiggen, Spinnfischen mit einem Gummifisch oder einem Blinker. Und nachts fahre ich dann diese Nachtangelzonen und angel dann dort auf Karpfen. Weil es ist ja so, du darfst ja auch in Frankreich nicht nachts auf Raubfische angeln. Deswegen mache ich es so, ich angel tagsüber auf Wels aktiv und abends dann zum Schlafen suche ich mir eben ein schönes Plätzchen, so eine Nachtangelzone und angel dann dort auf Karpfen. Ist auch spannend, weil ich bin ja nicht so, dass ich das einfach Ruten aufbaue, zack, irgendwo reinschmeiße. Nee, ich fahre dann schon mit dem Bellyboot erstmal die Stellen an, guck mir mit der Lotroute, mit der Tastroute, guck mir alles ganz genau an. Also es hat alles Sinn und Verstand, was man da auf so einer Tour macht. Deswegen ist auch das Problem nicht so da, dass du so alleine dich fühlst, weil du hast immer was zu tun.
Ja gut, okay. Aber mit so einem geplatzten Reifen auf einem Feldweg am Ende der Welt,
Ja, ist das blöd.
Blöd.
Also, ja, gut. Ich muss ja sagen, ich hatte ja mit unserem Dienstwagen auch letztes Jahr schon mal einen Platten und wir haben keinen Ersatzreifen im Auto, finde ich einen großen Skandal.
Ach so, wahrscheinlich nur so ein Spray oder sowas.
Ne? Ja, das war. Ja. Du, das Loch war faustgroß. Also da hättest du
mit Spray.
Ja, ja. Hättest du vielleicht Sand reinfüllen können und dann irgendwie. Ja, mit Panzertape abkleben. Nee, keine Ahnung. Also,
und was machst du dann zu Fuß mit dem Reifen zur nächsten Werkstatt? Oder?
Na, ich hab ja einen Ersatzreifen dabei. Also okay. Ich hatte immer von meinen Winterreifen dann einen dabei. Hm. Und dann wird halt der drauf geknallt. Und ist jetzt eigentlich kein großes Thema. Es kommt regelmäßig vor, dass irgendwas mal ist. Und man darf sich auch nicht scheuen, um Hilfe zu fragen, auch im Ausland nicht. Hm. Und ich muss gestehen, ich habe auch in Frankreich, gerade jetzt im Südwesten, wo ich viel unterwegs bin, das sind wahnsinnig tolle Leute, kommt vielleicht auch so ein bisschen daher, dass dort nicht ganz so viele deutsche Angler und Touristen sind im Gegenfall. Da ist man dann schon willkommener, weil man sowas Ungewöhnliches ist auch. Also da kommen auch Leute, auch letztes Jahr gehabt, einer mit einem Bademantel und einer Tasse Kaffee, kommt da von seinem Anwesen zu mir ans Wasser gelaufen und so hat sich mit mir unterhalten, was ich dann so mache, wo ich komme. Und dann habe ich dir so ein bisschen erklärt, was man hier so machen kann, dass ich jetzt hier bin in der Nachtangelzone. Und dann war der ja hochbegeistert, dass ich mich so mit den Gesetzen auskenne dort. Und ja, gut. Als Angler muss man das halt, egal wo man ist.
Ja,
also man erlebt viel tatsächlich. Also die Hilfsbereitschaft ist groß. Ich bin auch mal auf dem Bauernhof gelaufen, habe mich aus dem Schlammloch ziehen lassen. Also alles kein Thema.
Was sind denn deine Projekte für dieses Jahr? Hast du auch schon wieder Auslandsprojekte, die du in Planung hast?
Also ja, also ich werde auf jeden Fall wieder nach Frankreich fahren. Ich muss nämlich noch, also ich würde gerne mal einen 2-Meter-Wels beim Topwater angeln. Zumindest mal sehen.
Ja. Okay.
Überlisten wäre natürlich noch besser. Das ist so mein Ziel für dieses Jahr. Und ich würde gerne nach Norwegen nochmal fahren zum Lachsangeln.
Oh gut, Lachsangeln ist ja auch immer mein Traum nochmal. Ich habe es schon ein paar Mal versucht und es hat nie geklappt. So mit der Zweihandroute klassisch mit, das ist immer nochmal so ein Traum, den ich mir für die Rente so ein bisschen aufspare.
Aha.
Okay. Ja, genau.
Ist aber noch ein bisschen hin, glaube ich,
oder? Ja, aber also nicht mehr so lange. Aber dieses Topwater-Welsangeln, das machst du dann vom Bellyboot aus? Oder?
Ja.
Ach du meinst, die beißen einem doch auch in die Füße dann da, die Urviecher, oder?
Es ist manchen schon passiert, mir noch nicht.
Okay.
Ich will da jetzt auch keine Horror-Stories erzählen, also es passiert ja nichts. Der Wels hat ja, der zieht dich ja nicht unter Wasser oder so.
Ja, aber trotzdem ist man danach doch traumatisiert, oder?
Ja, überhaupt nicht.
Also, überhaupt nicht.
Thomas, du warst ja auch mit der Warthose schon mal Hechtangeln und da ist den Hecht durch die Beine geschwommen.
Also, ja, klar, also, das ist klar.
Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, muss ich gestehen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen abgehärtet schon.
Das ist halt, man muss halt mehr mit diesen großen Fischen umgehen. Man hat ja so Horrorgeschichten gehört, dass die nach dem Zurücksetzen noch den Angler attackieren oder sowas. Oder,
das ist mir auch schon passiert.
Ja, okay.
Ich habe nochmal geschnappt, aber
ja, das jetzt böse ist, ist das ein gutes Recht?
Ja, absolut.
Also,
ja,
absolut.
Anzeige ist raus. Ja,
also. Ja, klar. Also trotzdem, also wie gesagt, spannend. Also nochmal Welsangeln dieses Jahr und Lachsangeln dieses Jahr noch.
Ja, das ist jetzt sehr spontan, ich weiß. Aber ich habe halt eine Rechnung offen. Ich war vor, das muss ich lügen, ich glaube vor 6 Jahren war ich das letzte Mal in Norwegen und habe alle meine 4 Fische verloren im Drill. Ich bin auch so leicht geschädigt, muss ich
gestehen. Aber überhaupt 4 Fische haken zu können, ist ja schon eine super Leistung.
Es war ein Ritterschlag jetzt nicht, weil da müsste ja auch an Land kommen. Aber
ja, klar, aber die meisten haken ja noch nicht mal ein. Ne? Das ist ja das.
Ich habe auch nicht mit der Fliegenrute geangelt, das muss ich natürlich gleich dazu sagen. Ich habe mit der Spinnrute und einem Lachsblinker geangelt. Eine schöne Geschichte eigentlich auch, weil ich habe dort, ich war auf dem Campingplatz, ich wollte eigentlich gar nicht Lachs angeln, ich wollte Forellen angeln. Und dann war auch ein deutsches Pärchen dort, die jedes Jahr dort zum Lachsangeln, speziell zum Lachsangeln auf diesem Campingplatz fahren. Und dann hat er mich so gesehen beim Forellenangeln, da meinte er so, ja, warum angle ich nicht auf Lachs? Ich so, wie, ja, laufen die dann? Ja, es geht gerade los. Die Fliegenfischer fangen noch nichts, aber die Spinnangler fangen. Dann hat er mir so einen Blinker geschenkt von sich. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen geangelt. Dann hat er nach 7 oder 8 Minuten gleich einen Lachs gefangen und auch ausgedrillt und gelandet. Dann war der Angeltag für ihn gelaufen, weil ich glaube, das Fanglimit war dort ein Lachs pro Person und Woche oder Tag, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Ist er relativ streng limitiert. Ich war ja im Sommer dort und es ist ja die ganze Nacht hell gewesen. Ich habe die ganze Nacht durchgeangelt auf Lachs. Am nächsten Morgen kam er nochmal, hat mich begleitet und mir ein paar Stellen gezeigt. Und da habe ich wirklich 4 Fische dran gehabt, aber alle verloren. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil es hat zum Lernprozess beigetragen. Und ich finde auch, Fische verlieren, das spornt auch ein bisschen an. Das kennst du ja auch, ne?
Ja klar, die steigen halt auch ein wie so ein D-Zug, ne? Da muss alles stimmen.
Krank.
Und die haken sich auch gern mit den Kunstködern selbst aus, indem sie dann da springen und machen und tun, ne?
Allein, dass du die Technik mal beherrschst, wie du denn am besten, also du wirfst ja quasi gegen die Strömung und lässt ihn quasi von der Strömung am Grund nur vor sich hin hoppeln. Und ich finde das eine ganz spannende Angelegenheit, mal kennenzulernen, wie also neue Techniken auch auszuprobieren. Das finde ich mega spannend. Und gerade das schließt sich so der Kreis ein bisschen, weil du ja nie auslernen kannst. Es gibt so viel zu entdecken.
Ja, man kann sich immer wieder neu erfinden oder immer mal umschwenken und nochmal eine andere Methode. Ne? Ja. Deshalb finde ich so schrecklich, dass manche Leute dann einmal Karpfenangler, immer Karpfenangler, ne? Und nur Karpfenangler. Also das ist doch wirklich schrecklich. Ne? Wenn man einmal sein gutes Rig raus hat und seinen Boilie, der fängt, raus hat, dann gibt es doch quasi nichts Neues mehr. Ne? Und dann gibt es auch Leute, die angeln dann so am gleichen Gewässer jahrzehntelang ihren Stiefel runter und fangen dann auch Fische, die sie schon zigmal gefangen haben. Ja. Naja, das wäre mir dann ehrlich gesagt auch zu langweilig. Und dann bin ich froh, dass man mal mit der Fliegenrute angeln kann, mal auf Schleie mit der Pose, dann auch mal einen Ansitz auf Karpfen machen kann, mal vom Boot auf Hecht mit toten Köderfisch. Also es ist ja so reichhaltig, unser Hobby.
Ja, unglaublich. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich jetzt Artikel bekomme zum Redigieren. Es ist ja auch Teil des Redakteursberufs. Du bist ja nicht nur draußen beim Angeln und drehst Filme, sondern du redigierst ja auch die Artikel von unseren Gastautoren. Und da gibt es manchmal Techniken, da habe ich gedacht, so, Mensch, das ist ja eine wahnsinnig tolle Idee. Also auch wenn du denkst, du weißt das meiste. Es gibt immer noch neue Impulse, die auch deine Angelei weiterbringen. Und ich finde auch, es muss ja nicht zwingend, das Rad wird ja nicht neu erfunden beim Angeln.
Das sind ja oft winzige Kleinigkeiten.
Genau. Und wenn du die an deine Angelei, an das Gewässer adaptieren kannst, Wahnsinn.
Sehr, sehr spannend.
Ja. Wir waren ja auch schon ein paar Mal angeln, Thomas. Also,
ja, wir haben uns schon die Zähne ausgebissen teilweise. Ne?
Ja, wir dürfen ja nicht zu viel verraten, weil die Filme
noch gar nicht. Das kommt alles noch, ja.
Aber da muss ich auch gestehen, da habe ich gedacht, ich habe ja, ich glaube, wir können so viel sagen, wir haben 2 verschiedene Techniken geangelt. Du hast deine bewährte Technik probiert und ich habe gedacht, Mensch, ich weiß es natürlich besser als der gute Thomas. Ich angel jetzt ganz modern und mache da so mein Ding und hat halt gar nicht funktioniert.
Ja, aber das hätte an einem anderen Tag genau umgekehrt laufen können. Du weißt ja, wie es ist.
Ich glaube, ihr werdet das sehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da muss man ganz klar sagen, das hat auch die Erfahrung vom Thomas ganz doll mit reingespielt in das Ergebnis. Also muss ich mal gut ziehen.
Wir lassen uns überraschen. Weil ich habe ja manchmal, ich angel gern manchmal mit der groben Keule. Ja. Manchmal funktioniert es, oft auch nicht, aber spannend auf jeden Fall.
Definitiv. Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, man hat ja auch immer, so wenn du vor der Kamera bist, so ein bisschen Druck auch, ne? Also ich kann mich an meinen ersten Dreh erinnern. War gleich eine Challenge. Oh, da habe ich mich nicht wohl gefühlt.
Das können, ich sag mal, ein Angler, der das noch nie gemacht hat, der kann das gar nicht nachvollziehen. Und man steht ja nicht offiziell unter Druck, aber man setzt sich selber unter Druck. Das ist immer das Problem.
Ja, du hast ja nicht von oben jetzt das
Bild. Nein. Man will ja was Gutes abliefern. Man will ja zeigen, dass man Fisch fangen kann und so. Und wenn das dann nicht läuft, ne, und man muss es dann erzwingen und so, dann es gibt ja nichts Schlimmeres beim Angeln, als wenn man die Lockerheit verliert. Ne? Dann geht meistens alles in die Hose und nichts funktioniert mehr. Ne? Und wenn man dann sein Selbstvertrauen verliert in die Mitte, Methode. Mhm. Oh wei, das kann dann ganz gründlich schief gehen. Und das ist auch Stress, das ist so. Ne? Das ist nicht nur immer, das ist oft Freude und Vergnügen, manchmal ist es aber auch Seife kauen und ganz harte, dicke Bretter bohren und gut.
Es ist ja oft Seife kauen. Also klar, ich meine, als Angler, der oft am Wasser ist, wie wir beide es jetzt sind zum Beispiel, man hat ja dann schon irgendwann mal ein Gefühl für Gewässer und Methodik, dass jetzt Schneidertage eher selten sind. Aber sie gehören halt eben auch zum Angeln dazu. Es gibt niemanden, der jeden Tag über 10 Jahre ans Wasser geht und einen Fisch fängt, den Zielfisch fängt, sage ich mal.
Ja, und die Filme geben oft halt auch einen falschen Eindruck. Da werden halt 20 Minuten zusammengeschnitten aus 12 Angelstunden. Ja, dann sieht das aus, als wäre das Biss auf Biss und Fisch auf Fisch. Und dabei waren 99% der Zeit lief gar nichts, ne? Also
Ja.
das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, ne?
Natürlich, natürlich. Also, ich meine, du stehst ja auch so ein bisschen im Rampenlicht. Ich meine, ich habe ja auch schon früh angefangen, Videos zu machen von mir und von meinen Kumpels und die auch online ins Internet gestellt, auf YouTube hochgeladen. Und wir Angler sind ja schon sehr speziell. Also, jeder ist ja für sich so ein bisschen der Beste, ne? Also,
Ja,
aber
das.
weil Angeln eben nicht vergleichbar ist. Und ich
Ja.
finde, da muss man auch so ein bisschen so umdenken. Also, das, was man halt in einem Film sieht, wie du schon sagtest, sind 20 Minuten. Wenn du halt dann davor 12 Stunden Kies gekaut hast, das wird im Film vielleicht nur kurz angeschnitten, aber es interessiert ja auch keinen.
Obwohl wir das mal auf YouTube stellen könnten. Es gibt doch auch jetzt Leute, die malen ein Bild über 20 Stunden und man kann das live dann zum Einschlafen mitverfolgen. Das können wir auch mal machen. Es waren irgendwie 12 Stunden Karpfenansitz ohne Biss. So einen Film machen wir mal.
Oder im Winter Montagen binden. Du
Ja,
bist ja auch
ja.
jemand, der Montagen vorbindet, oder? Oder
Nein,
kauft
gar
man?
nicht, gar
Kaufst
nicht.
du?
Nein, gar nicht. Ich bin viel zu faul zu Hause. Ich
Ach,
bin
Thomas.
immer derjenige, der mit unmontierten Routen morgens um 5 Uhr am Wasser steht und
Das
erst noch
stimmt.
seine, doch, doch,
Das
und
stimmt,
erst noch seine Routen montieren muss.
ja.
Das ist so. Ich bin kein, und nee, da zu Hause habe ich da keine Lust zu. Das ist leider so.
Aber das ist mir heilig. Also ich bin schon jemand,
Ja?
ich habe Winter, wenigstens meine Vorbereitungszeit.
Ja, und dann, ich hab das früher gemacht. Ich habe dann 20 Vorfächer gebunden im Winter nach neuen Ideen und habe beim ersten Mal angeln gesehen, dass das absoluter Murks ist. Viel zu lang, Haken zu klein. Ja, dann war das alles für die Tonne, ne? Und ich gehe jetzt ans Wasser, gucke mir die Bedingungen an und sehe, was ich überhaupt brauche und mache das dann fertig. Und montierte Routen, dann ist man oft faul. Man hat dann, sagen wir mal, man hat eine Grundmontage montiert, jetzt blöd gesagt, kommt ans Wasser und denkt, ach, eigentlich wäre heute Posenangeln geil. Aber ich habe ja schon, ne, die Grundmontage montiert und dann ist der Angler meistens faul und ne?
Ja,
Also ich hab gern unmontierte Routen und gucke an dem Tag, was ich mache. Aber im Endeffekt ist der Grund die Faulheit. Also da bin ich ganz ehrlich. Zu Hause habe ich da oft keinen Bock zu.
aber du bist ja auch jemand, der schon viel vorbereitet hat, eigentlich so, oder? Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, ich habe verschiedenste Rucksäcke und Taschen, die je nach Zielfisch schon vorgepackt sind.
Genau, das habe ich auch. Das
Ja,
ist so.
okay, alles klar. Okay,
Dass
dann brauche ich
ich.
nur eine Tasche nehmen, da ist
Naja,
alles
das
drin,
stimmt.
genug
Wenn man
Koffer
das
und
jedes
Reifen.
Mal umpacken müsste, das wäre ja ganz grausam.
Oh, ekelhaft. Nee, da
Ja,
habe ich keine
ja.
Zeit für. Ich bereite mich ja gerne vor.
Nee, ich hab eine Friedfischtasche, ich habe eine Hechttasche, also das Deadbaiting-Zeug drin ist und ja, das ist es im Wesentlichen.
Dann hast du aber auch viel doppelt, ne? Und dreifach. Also gerade das, was Wirbelbleie,
Ja,
Posenangeln
gut,
angeht.
aber klar, das ist halt so. Aber am besten, also schlimmer wäre, wenn man das immer umpacken müsste und die Hälfte dann vergisst und so und
Oh je,
naja.
ja. Obwohl auch das ist ja auch ein Aspekt des Angelns. Man muss ja auch viel improvisieren am Wasser. Das finde ich auch geil. Wenn du
Das
mal
finde ich
eben,
auch geil.
also wenn du
Ja.
jetzt, sag ich mal, klar, du hast jetzt nicht zwingend was vergessen, aber du müsstest was an der Montage, an deinem Setup ändern, hast aber nicht das nötige, das passende Kleinzeug dafür dabei, dann wird ein Angler auf jeden Fall eine Lösung finden, wie er das umgeht.
Ja, und die ganz guten Angler, die sind da besonders fit in der ganzen Geschichte, ne? Also ich hab einen Kumpel, der ist der ganz große Bastler, ne? Der ist also ja, so ein halber Daniel Düsentrieb beim Angeln und da hatten wir mal eine lustige Begebenheit, die erzähle ich jetzt zum Schluss noch. Und zwar haben wir beim Angeln auf Döbel immer Brot ins Wasser geworfen, ne? Und die Brotflocken schwammen an der Oberfläche und dann haben sich immer so tausende kleine Uckeleis da drum geschachten und haben diese Brotflocken weggeknabbert. Und alle 10 Minuten macht es einen Riesenschlag und da hat so ein Meterhecht, hat dann in diesen Schwarm Uckeleis reingeballert und hat sich die Brotflocke geschnappt, sozusagen. Das haben wir uns dann ein paar Mal angeguckt. Ja, und was macht mein Kumpel? Der nimmt eine Rute, zieht ein altes Brötchen auf die Hauptschnur, ne, macht ein Drilling an das Brötchen, schmeißt den rein und dann siehst du genauso, wie die kleinen Rotaugen da, die Uckeleis da dran nagen und auf einmal macht es einen Schlag. Ja, und dann hängt ein Meterhecht am Brötchen. Ne?
Auf Schwimmbrot, also
Der
auch abgefahren.
hat halt den Schwarm attackiert, ne, und hat dann das feuchte Brötchen dabei inhaliert. Ne? Das war natürlich nach so ein paar Minuten total nur noch aufgeweicht. Ne? Und ja, aber da habe ich gedacht, ja, so wird's gemacht. Ne?
Geschichten, die das Angeln schreibt.
Ja, aber das sind so Sachen, lass den Hecht mal, ne? Aber der hat gesagt, so, jetzt, ne? Jetzt wollen wir aber mal sehen. Ne? Das sind die Angler, die dann immer so den berühmten Schritt weitergehen. Ne?
Mega. Ja. Finde ich toll. Angeln ist phänomenal geil.
Ja. Max, ich würde sagen, ne?
Jo.
Genug geplaudert für heute.
Okay. Ja, ist schon vorbei.
Ist schon vorbei. Es freut mich, dass ich mit dir hier einen Friedfischangelkollegen in der Redaktion habe.
Mhm.
Und Naturköderangler, ne? Das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache. Und demnächst vielleicht mehr.
Ja, ganz genau.
Dann würde ich sagen, tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Podcast. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, sagt man. Ne? Tschüss.
Tschüss.